Podcast Zoo im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen zum DASU Podcast. Mein Name ist Karina Filosch, ich bin Datenschutzanwältin und einmal im Monat spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute spreche ich mit meinem Gast über den digitalen Nachlass. Mein Gast ist Dr. Dietmar Kurze. Er ist Anwalt in Berlin, Fachanwalt für Erbrecht und Testamentsvollstrecker. Und er selbst ist auch Podcaster. Sein Podcast heißt Erbrecht im Gespräch, kurzes Update. Er ist außerdem Herausgeber und Mitautor einer Kommentierung zum Versorgungsrecht beim Beck Verlag. Dietmar, schön, dass du da bist. Lass uns doch direkt ins Thema einsteigen. Ist digitaler Nachlass und analoger Nachlass denn dasselbe?
Nein, sicher nicht. Also es gibt verschiedenste Definitionen für den digitalen Nachlass. Die meisten lassen sich so auf den Punkt bringen, dass es die Gesamtheit der digitalen Daten und Accounts einer Person ist, also alles, was er digital hat. Das können E-Mails sein, das können Social-Media-Profile und Accounts sein, Cloud-Daten, natürlich auch Kryptowährungen in dieser Hinsicht, also digitale Abos, Amazon und so weiter. Also das alles wird grundsätzlich unter dem Wort digitaler Nachlass verstanden.
Also im Grunde kann man sagen, dass mittlerweile der digitale Nachlass tatsächlich so behandelt wird wie der normale Nachlass. Also wenn ich zum Beispiel Geld vererbe oder ein Haus oder eine Wohnung oder was auch immer ich vererben möchte, man kann es mittlerweile gleichsetzen. Im Erbrecht habt ihr ja einen Paragraphen, den 1922 BGB. Das ist euer Dreh- und Angelpunkt, würde ich mal sagen, fürs Erben. Und der gilt mittlerweile auch im digitalen Nachlass. Ich stelle mal dazu so ganz kurz die wichtigste Rechtsprechung vor, einfach damit wir so die Basis dafür haben, woher das kommt. Und zwar nur die aus der jüngsten Zeit. Und zwar gab es 2018 das sogenannte Facebook-Urteil des Bundesgerichtshofs. Und zwar ging es da um ein Teenager-Mädchen hier bei uns in Berlin. Das ist leider verstorben, weil es unter eine S-Bahn gekommen ist. Und die Mutter dieses Mädchens wollte wissen, ob die Tochter womöglich Suizid begangen hat, womöglich dazu angestiftet wurde, in Anführungsstrichen, über Facebook. Deswegen wollte die Mutter in diesen Account hineingucken und hatte einen jahrelangen Rechtsstreit mit Facebook, um diesen Zugang zum Account zu bekommen. Ursprünglich hatte sie nämlich nur ein sehr, sehr, sehr langes und großes PDF von Facebook bekommen können. Sie wollte das aber richtig sehen, wie, also wenn man aktiv Nutzer bei Facebook ist und sich dort einloggen. Sie hat dann auch Recht bekommen vom BGH. Und der BGH hat ihr den Zugang zu Facebook zugesprochen. Das war so das erste Urteil zu digitalen Nachlass aus neuester Zeit. Und jetzt ist aktuell noch etwas passiert. Es gibt nämlich ein neues Urteil seit Januar diesen Jahres vom Oberlandesgericht in Oldenburg. Dort ging es nämlich um den Instagram-Account von dem Deutschland sucht den Superstar-Sieger von 2017, dem Sänger Alfonso Williams. Der ist leider verstorben, schon 2019. Und daraufhin hatte seine Frau, die alleinige Erbin von ihm war, seinen Instagram-Account genutzt und dort auch gepostet. 2022 ist es Instagram aufgefallen und sie haben den Account gesperrt, sodass sie ihn nicht mehr nutzen konnte. Daraufhin hat sie geklagt und das OLG Oldenburg hat ihr dann die aktive Nutzung dieses Accounts zugesprochen. Die haben nämlich gesagt, das ist wie jeder andere Vertrag, den man so erbt. Und man kann da 1:1 einsteigen und den nutzen, weil es ist nicht höchstpersönlich. Also Instagram und Facebook, die schließen jetzt keinen höchstpersönlichen Vertrag mit mir und dir. Fallen dir Beispiele für höchstpersönliche Verträge ein, die man nicht einfach so erben kann?
Höchstpersönlich wird immer wieder gerne angeführt als Ausschlusskriterium zum Vererben. Also eigentlich ist es nur dann, wenn die Parteien es wirklich vereinbart haben auf der Vertragsebene, dann kann man davon ausgehen.
Genau, und das passiert bei einem Instagram-Account, bei einem Facebook-Account nicht, sodass die Erbin diesen Account einfach weiter nutzen kann. Dieses OLG Oldenburg-Urteil ist noch weitergehender als das BGH-Urteil, denn der BGH hatte damals nur zu entscheiden, ob die Mutter passiv, also sich nur einloggen kann, um alles zu lesen. Nur darum ging es in der Entscheidung. Und das OLG Oldenburg ist jetzt das erste hohe Gericht, das auch die aktive Nutzung zugesprochen hat, weil es darum erstmalig in einem Gerichtsverfahren geht. Und das ist insofern wichtig, dass es ein OLG ist, ein Oberlandesgericht, weil alle anderen Gerichte da jetzt kaum dran vorbeikommen an dieser Entscheidung. Also wenn, dann müssten die einen enormen Aufwand betreiben, um zu begründen, warum ihr Fall jetzt nicht so entschieden werden kann, wie das OLG Oldenburg das getan hat. Von daher ist es ein enormer Fortschritt für den digitalen Nachlass.
Vielleicht beim Facebook-Urteil tatsächlich nochmal zwei ergänzende Worte, wenn es recht ist. Also bis dahin war tatsächlich nicht klar, okay, Paragraph 1922 BGB hast du gesagt, das ist sozusagen unsere Eingangsnorm ins Erbrecht, da fängt für uns das bürgerliche Gesetzbuch erst an und da steht drin die sogenannte Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt, im Moment, wenn einer stirbt, geht alles, was der hat, auf seine Erben über. Und ob die es wissen oder nicht, ist völlig egal. Ob die jetzt schon im Grundbuch stehen oder auch zwei Wochen später oder drei Jahre später, wenn die nicht im Grundbuch stehen, wenn die Erben sind, gehört ihnen die Immobilie, gehört ihnen das Bankkonto, gehört ihnen Tisch und Stuhl, was der alles zu Hause hat. Und da war vor der Entscheidung durchaus umstritten, naja, aber wie ist denn das jetzt mit Accounts, mit digitalen Accounts zum Beispiel, so etwas wie Facebook? Und da gab es massenhaft Schriftum und hin und her. Und ich fand das alles sehr spannend. Da kann ich echt mal sagen, ich dachte, okay, ja, aber eigentlich haben wir doch diesen tollen Paragraphen 1922 BGB, der regelt das doch, die Gesamtrechtsnachfolge. In dem Fall ist der BGH mal einer Meinung mit mir gewesen und hat das dann also auch tatsächlich so gesehen in der ersten Entscheidung. Tatsächlich gab es zwei und was Facebook dann gemacht hat, ja, ähnelt Facebook halt, haben dann gesagt, ja, okay, jetzt haben wir hier verloren in Deutschland, das ärgert uns ganz doll, aber dann erfüllen wir das Urteil, aber erfüllen das nicht, indem man Zugang bekommt zu dem Account, sondern hier habt ihr, ich glaube, sie haben es nur digital geschickt, aber wenn ihr es ausdruckt, dann habt ihr halt ein paar tausend Seiten PDF, Blatt Papier und viel Spaß damit. Und da musste tatsächlich die Familie oder die Mutter dann nochmal eine Vollstreckungsklage angehen und in der Vollstreckung wurde dann festgestellt, nein, sie hat absolut auch das Recht auf Zugang. Facebook hat natürlich eingewandt, ja, aber dann kann die ja sich ausgeben als derjenige, hat der BGH auch richtig gesagt, nee, es gibt ja diesen Gedenkmodus, das ist erkennbar und nur weil jemand dann auch etwas anderes mit dem Account machen kann, was er nicht darf, ist kein Grund, ihm den Zugang völlig zu verwehren. Völlig richtig, also dass nur weil er was Schlechtes damit machen kann, wenn die das dann gemacht hätten und sich weiter als das Kind ausgegeben hätten oder wie auch immer, dann darf natürlich Facebook nach seinen Regularien auf eingreifen, aber nicht von vornherein sagen, ihr kriegt den Zugang nicht. Also das war schon echt ein Meilenstein, doppelter Meilenstein. Einmal für den digitalen Nachlass, Gesamtrechtsnachfolge. Es wird vererbt wie alles andere auch. Und auch fand ich sehr schön zu sagen, wenn immer gesagt wird, man kommt gegen Facebook und Co. nicht an. Doch, es geht. Es ist nicht schnell, es ist nicht einfach und es ist auch nicht immer erfolgreich, aber es kann Erfolg haben und das war hier der Fall. Also wirklich Meilenstein in dem Ganzen, was erstmal die richtige Richtung gesetzt hat. Ja, es ist ein vererbliches Gut, der digitale Nachlass, wie alles andere auch.
Ich werde dir gleich die Frage stellen, wie man seinen digitalen Nachlass regeln kann, aber vorher vielleicht noch als Ergänzung, weil ich bin ja Datenschützerin, das ist ein Datenschutz-Podcast, also zur DSGVO, zur Datenschutzgrundverordnung. Wie sieht es damit aus? Ob Ansprüche aus der DSGVO vererbt werden können, zum Beispiel das Recht auf Datenauskunft, auf Löschung und so weiter, spricht sehr viel dafür, obwohl es hier noch keine Entscheidung gibt, dass das parallel zu diesem Instagram-Urteil vom OLG Oldenburg gesehen werden kann. Denn auch der Auskunftsanspruch ist kein höchstpersönliches Recht. Zum Beispiel höchstpersönlich ist die Eheschließung. Da kann man leider keine Vertreterin, keinen Vertreter schicken. Aber beim Auskunftsrecht geht das durchaus. Von daher könnte man hier eine Parallele ziehen und sagen, dass auch eine Erbin, ein Erbe für die verstorbene Person durchaus auch einen Löschanspruch oder einen Auskunftsanspruch machen könnte. Wir haben für das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das hast du auch im Studium gelernt, die Mephisto-Entscheidung. Vielleicht sprechen wir mal noch mal ganz kurz darüber, weil es die erste ihrer Art war. Es geht unter anderem darum, was ist Kunst in dieser Entscheidung, aber auch um die Frage des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Da ging es um das Buch Mephisto von Klaus Mann, das sich eigentlich auf eine echte Person bezog. Und diese echte Person hatte in ihrem Leben mit den Nazis kollaboriert, ohne aber selber Nazi zu sein. Er hat das einfach ausgenutzt, weil es für ihn gewinnbringend war. Und genau diese Charaktereigenschaften hatte Klaus Mann im Buch Mephisto, was ein sehr spannendes Buch ist, übernommen. Und daraufhin wurde Klaus Mann aber verklagt und man hatte dann in dem Urteil festgestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht die Person, die für diesen Kollaborateur die Schablone war, diese echte Person, dass sie auch postmortem geschützt ist, also auch nach ihrem Tod noch ein Persönlichkeitsrecht weiterhin hat. Und diese Entscheidung kann man durchaus auch für den Datenschutz nehmen und sagen, dass auch nach dem Tod noch das Persönlichkeitsrecht postmortem weiter besteht, um diese Person zu schützen. Das wurde explizit noch nicht so entschieden. Also wir sind hier noch im Graubereich, aber es spricht doch relativ viel dafür. Das wollte ich nochmal so als Datenschützerin einwerfen.
Ja, kann ich auch nur zustimmen. Es ist ja auch nur logisch wiederum, dass es nicht so sein kann, wenn jemand verstorben ist, dass dann dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dass der Datenschutz, dass das dann alles nicht mehr gilt. Und dann ist nur die Frage, wer darf es geltend machen und in welchem Umfang? Und da sind wir wieder ganz klar bei Gesamtrechtsnachfolge, beim Erbrecht. Das geht über auf denjenigen, der entweder gesetzlicher Erbe ist oder halt im Testament benannt ist. Und der kann das dann geltend machen. Also grundsätzlich ist das völlig klar und sehe ich das genauso wie du.
Jetzt ganz viele Fragen an dich als Erbrechtler. Man kann ja vererben, indem man einfach nur stirbt, bedauerlicherweise. Und dann geht es, so wie du gesagt hast, automatisch auf die Erben über. Ich kann aber auch zu Lebzeiten Vorsorge treffen. Wie mache ich das denn und wie steuere ich das? Also was für Schritte muss ich unternehmen?
Also der klassische Schritt ist natürlich erstmal zu gucken, ist die gesetzliche Erbfolge für mich richtig? Wer ist mein gesetzlicher Erbe? Passt das? Will ich das dann so lassen? Und wenn ich sage, nee, ich möchte das nicht so lassen oder ich möchte es verfeinern, dann muss ich ein Testament machen, eine letztwillige Verfügung. Das ist der erste Schritt. Formal recht einfach, tatsächlich entweder man geht zum Notar, macht das notariell oder auch man macht es handschriftlich selbst, schreibt ein Testament mit der Hand, das können heute nicht mehr alle und auch selbst unterschrieben, auch da vielleicht zum Digitalen, die Überlegung, ob man auch eine Form des digitalen Testamentes ermöglicht, ist jedenfalls in Deutschland ziemlich sicher noch in weiter Ferne, glaube ich. Also man macht ein Testament, überlegt sich, wer soll mich beerben und schreibt das dann dort hinein. Das ist so der erste und wichtigste Schritt.
Also handschriftlich unterschrieben, nicht vergessen. Datum wahrscheinlich auch, falls man irgendwie 5 Testamente geschrieben hat, weil man sich 5-mal umentschieden hat. Oder es könnte ja auch mal helfen.
Datum und Ort sind sinnvoll und sind Sollvorschriften. Wenn so ein Datum fehlt, dann macht das Ganze nicht unwirksam. Was noch ein wichtiger Hinweis ist, ein praktischer Hinweis, ist, man kann sein eigenes Testament auch hinterlegen beim Gericht, beim Amtsgericht, an dessen Ort man lebt. Und dort kann man es hinterlegen, kostet nicht viel Geld, 75 Euro. Und das Gute dann ist, dass es dann auch gefunden wird. Das heißt, wenn jemand dann sagt irgendwie, okay, die Person ist gestorben, hier ist eine Sterbeurkunde oder das Gericht sonst das mitbekommt, dass jemand tot ist, dann wird das Testament automatisch eröffnet. Und das habe ich tatsächlich immer wieder. Es gehen einfach Testamente verloren, entweder unabsichtlich oder auch, wenn der Erste, der es entdeckt, mit dem Inhalt nicht einverstanden ist und sagt, na, das nehme ich mal aus der Schublade raus und gebe es nicht ab. Natürlich verboten, aber vielleicht schwer nachzuweisen. Also Hinterlegung des Testamentes noch ein wichtiger Baustein.
Was ist, wenn ich jetzt nicht so gerne per Hand schreibe oder sehr unordentlich schreibe und das per Word schreibe? Oder nur auf meinem Computer lasse, ist das dann auch ein Testament, ein wirksames
nein.
Testament?
Nein. Nein, ganz geht gar nicht. Das ist kein wirksames Testament. Also manche Menschen sind auf Notare angewiesen, wenn man zum Beispiel nicht sehen und kann oder nicht schreiben kann, dann braucht man tatsächlich einen Notar. Das ist dann unerlässlich, das geht dann aber auch unproblematisch. Kostet halt ein bisschen was beim Notar, okay. Aber so kann jeder Mensch ein Testament errichten.
Okay, also Zettel, Stift und per Hand schreiben und unterschreiben. In Ordnung. Was würdest du für Tipps geben jetzt, wenn es um den digitalen Nachlass geht? Wie könnte man das dann aufschreiben? Ich vererbe meinem besten Freund oder so. Wie macht man das dann?
Also 2 Schritte. Erstmal, wenn es so ist, dass ich sage, okay, mein Erben oder mein Erbe soll auch das ganze Digitale bekommen, dann brauche ich es nicht extra zu erwähnen. Dann schreibe ich, mein Alleinerbe ist meine Tennislehrerin, Frau XY, Punkt, fertig. Datum, Unterschrift, alles handschriftlich, das Testament ist fertig und dann ist meine Immobilie, mein Laptop, mein Konto bei der Bank und auch der gesamte digitale Nachlass umfasst. Das ist Schritt 1. Schritt 2 gibt es natürlich die Möglichkeiten, es zu differenzieren. Wenn ich sage, ja, okay, zum Beispiel, ich möchte schon, dass meine Kinder irgendwas auch bekommen, aber das ganze Digitale, das soll jemand anders bekommen. Dann muss ich anfangen, das zu definieren und zu sagen, okay, mein digitaler Nachlass, und da sollte ich auch sagen, was ich darunter verstehe, weil wir haben am Anfang der Definition gesagt, ob die für jeden dieselbe ist, kann dann auch dahingestellt bleiben. Man sollte dann ein bisschen genauer sein und sagen, unter digitalem Nachlass verstehe ich vielleicht insbesondere meine Accounts, meine persönlichen Angelegenheiten, Facebook, Instagram, was auch immer, aber vielleicht nicht mein Online-Konto, das sollte man schon durchaus differenzieren. Also dann sollte man tatsächlich genau sein. Übrigens auch noch ein Hinweis, ich mache recht viel Testamentsvorstreckung, auch wenn Sie tatsächlich solche Angelegenheiten haben und Sie regeln wollen und einen Testamentsvorstrecker einsetzen, der regelt das dann auch mit, der regelt den ganzen Nachlass, wickelt das ab. Für den ist es auch gut zu wissen, was ist da und was soll damit geschehen? Sollen das die Erben bekommen? Ich habe immer wieder Menschen, die sagen, wir sind ja hier beim Datenschutz, dass die sagen, okay, lieber Testamentsvorstrecker, Dr. Kurze, wenn du tätig wirst, meine Erben sollen ruhig alles bekommen, alles verkaufen, aber meine Tagebücher, die bitte als erstes ungesehen vernichten. Sowas kann man sich ja auch im digitalen Nachlass vorstellen, dass jemand, wenn jemand einen Blog betreibt, nur für sich oder irgendwas online hat, seine Texte, wie auch immer, dass das dann vernichtet werden soll und nicht an die Erben gehen soll. Dafür ist ein Testamentsvorstrecker gut. Dem muss man das natürlich dann aber auch sagen.
Zum Beispiel könnte man persönliche Bilder oder Daten auf irgendeiner Cloud hinterlegt haben oder auf irgendeiner externen Festplatte, ne, um Sicherheitskopien oder sowas. Die könnte man dann durch dich löschen lassen.
Also genau,
das war
genau.
Mir gar nicht klar.
Genau, also das ist durchaus immer wieder ein Bedürfnis von Menschen, die sagen, ja, nee, also für mich und so, ich habe es den Leuten gegeben, die es sehen sollten, aber ansonsten soll das bitte dann doch gelöscht werden oder auch irgendwo hingegeben werden. Es gibt ja auch, zum Beispiel auch, habe ich auch erst gelernt, ein Tagebucharchiv, da werden spannende Tagebücher gesammelt. Das kann man ja auch machen und das ist vielleicht auch für den digitalen Nachlass eine Idee, aber wenn man da was nicht will und nicht, dass irgendwie jeder da rumwühlt, auch digital nicht rumwühlt, dann ist das eine sinnvolle Sache.
Und natürlich sollte man hinschreiben, zu welchem Account die Zugangsdaten, vielleicht hat man einen Passwortmanager oder irgendwie sowas, dass man den Zugang dazu garantiert, weil sonst muss man klagen, wie die Familie in diesem BGH-Urteil oder im OLG Oldenburg-Fall.
Genau, ja, jetzt kommen wir zur Umsetzung, ganz richtig. Also das Erste ist das Rechtliche, da würde ich auch gar nicht so irrsinnig viel mehr machen, wenn das nicht mehr zu tun ist. Aber jetzt haben wir ein super Testament, der hat geschrieben, okay, und es ist ganz klar, wer ist Erbe und der soll alles kriegen und auch digital und überhaupt. Aber dann muss der rankommen und dann beginnen die Probleme oft erst. Weil dann, wie kommt man ran? Und das ist oft nicht so einfach. Da kann man versuchen, wenn man ein Testament hat, kriegt man einen Erbschein, dann kann man sich legitimieren oder auch ein europäisches Nachlasszeugnis. Das ist auch möglich und damit kann man ein bisschen mehr was machen. Aber ob das dann in der Praxis funktioniert, ist leider gar nicht so sicher. Und ob ja Facebook dann in den USA so einen Erbschein akzeptiert, in dem einen Fall haben sie es machen müssen, aber grundsätzlich ist das vielleicht nicht so einfach und wird erstmal ignoriert. Deshalb ganz klar zu überlegen, wie kommen meine Hinterbliebenen, meine Erben daran, ganz profan das, was oft gesagt wird, was man nicht machen soll, Zugänge irgendwie ermöglichen. Und das kann sein, dass man das Passwort irgendwo notiert, sicher verwahrt, vielleicht, wenn es wichtige Sachen sind, in einem Schließfach, muss man natürlich auch immer wieder aktualisieren. Es gibt ja auch so Passwortmanager, da braucht man nur noch ein Passwort, wo also die ganzen Passwörter hinterlegt sind und das kann man irgendwem anders geben. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig und ein guter Schritt. Dann können die sozusagen mit dem Account oder als die Person, die verstorben ist, einsteigen bei Facebook, wo auch immer und bei den Banken auch und erstmal da etwas tun und vielleicht schon ganz viel regeln. Also die Zugänge zu sichern ist schon eine gute Sache. Übrigens praktisch gar nicht so einfach. Ich bin gerade dabei mit einem Mandanten, der tatsächlich Kryptowährung im Nachlass hat, das Ganze vorzubereiten für den Fall, dass ich als Testamentsvorstrecker aktiv werden muss. Da gibt es ja dann auch sowas wie mit zwei Faktoren, Authentifizierung, schweres Wort, und durch das man dann vielleicht auch die Person braucht, Face ID, dann kommt man wirklich vor Probleme, wenn der inzwischen unter der Erde liegt oder sogar verbrannt wird, dann wird das schwer und auch mit dem Fingerabdruck. Das heißt, das sind Sachen, da sind wir auch noch nicht fertig. Also ich mache das wirklich viel, habe Kollegen in den Netzwerken, die das viel machen, und die Fälle sind noch nicht so häufig, logischerweise, aber die werden zunehmen, wo es nicht so einfach wird, sich zu identifizieren. Daher muss man dann doch gegebenenfalls auf Testament, Erbschein etc. kommen. Oder wenn ich das gleich noch anfügen darf, darf ich noch?
Ja, natürlich, ich bin ganz gespannt.
Die Vollmachtslösung, also das ist etwas, was ich durchaus, nicht nur, weil ich überhaupt viel mit Vorsorgevollmachten mache, aber mit einer Bevollmächtigung zu arbeiten, das heißt, dass ich der Person, die später tätig werden soll, ob man mein Erbe, Testamentsvollstrecker, wer auch immer, dass der eine Vollmacht kriegt und dass der dann später nicht unbedingt mit den schwierigen Angelegenheiten, Testament etc. tätig werden muss, sondern es versucht zumindest mit einer Vollmacht. Hat den Vorteil, also dass man sagt, dass die andere Seite gar nicht mitkriegt, dass derjenige tot ist. Und manche Unternehmen, wenn jemand als Kunde gestorben ist, machen erstmal Folgendes. Die machen gar nichts. Die machen alles zu und lassen einen überhaupt nicht mehr ran. Egal, ob man irgendwas hat, Vollmacht, Testamentsvollstrecker, Zeugnis, Erbschein. Und das ist natürlich unangenehm. Und mit so einer Vollmacht, die natürlich über den Tod hinaus wirksam sein muss, dann kann ich vielleicht agieren, ohne dass diese ganze Problematik aufkommt. Also zusätzlich eine Vollmacht zu erteilen, die das Ganze umfasst, insbesondere die digitalen Angelegenheiten, ist, finde ich, ein sehr sinnvoller Gedanke, der auch kostenmäßig überschaubar ist. Eine notarielle Beglaubigung, dass die Unterschrift von einem ist, kostet 20, 30, 40, 50 Euro. Nicht schlimm. Und mit so einer Vollmacht kann man dann auch ganz schön viel regeln.
Ja, in der Tat. Man hat das an dem OLG Oldenburg-Fall ja gesehen, dass dort ganz viel hin und her argumentiert wurde. Was darf die Erbin? Darf die Erbin nur lesen? Darf sie? Na, das hatte die erste Instanz nämlich gesagt. Sie darf nur lesen. Die zweite Instanz, das war nämlich das OLG Oldenburg, die hatte dann gesagt, sie darf auch aktiv darauf zugreifen, weil es eben nicht höchstpersönlich wird. Also das war nochmal ein sehr guter Tipp. Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Tat. Noch kann man sie teilweise umgehen. Also zum Beispiel Face ID kann man tatsächlich noch umgehen, aber das wird mit der Zeit auch besser. Ist natürlich gut, wenn man eine Alternative hat zum biometrischen Login. Also nicht nur den Login mit Fingerabdruck erlauben, sondern die Wahl lassen zwischen zum Beispiel einer PIN, einem Fingerabdruck und einem Passwort. Dann kann man das Passwort ja vielleicht notieren und die Erbin, der Erbe können wenigstens so sich dann einloggen, weil in der Tat, es kann sein, dass man an die Biometrie nämlich nicht mehr rankommt. Zu den Datenschutzproblemen, ich wollte nochmal betonen, du hast es schon erklärt, mit dem Löschung des Tagebuchs. Das Tagebuch kann ja auch durchaus digital sein. Die DSGVO sieht explizit in Artikel 18 DSGVO vor, dass Daten gelöscht werden können. Das ist die Rechtsgrundlage. Das kann man zu Lebzeiten ohne weiteres geltend machen. Also da gibt es auch so ein paar rechtliche Voraussetzungen. Das heißt auch Recht auf Vergessenwerden. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass es auch auf die Erben übergeht. Dazu gibt es auch noch kein Gerichtsurteil. Von daher finde ich das sehr gut, das einfach mal explizit zu notieren, damit das Gericht das erst gar nicht auslegen muss und dann vielleicht zu dem Schluss kommt, nö, wir wollen nicht, dass der Erbe irgendwas löscht. Hast du noch weitere Tipps zum digitalen Nachlass, so ganz praktisch?
Mal wirklich so was Grundsätzliches, was ich bei allen Nachlassgestaltungen so rum sage, man sollte auf die Nachlassabwicklung gucken. Es gibt auch immer mehr ältere Menschen, die mit digitalen Angelegenheiten agieren und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist wie mit geschlossenen Immobilienfonds. Wenn man die im Nachlass hat, ist das ein furchtbarer Aufwand. Also man sollte auch ein bisschen gucken, wenn tatsächlich man in meinem Alter ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen sagt, okay, ich möchte hier wirklich gut vorsorgen, dass meine Erben das auch ein bisschen leichter haben. Brauche ich 5 Konten und Beteiligungen und stille Beteiligungen etc. auf den See Schellen, weil mir die noch 5 Euro Steuervorteil bringen oder ähnliches? Macht es vielleicht meinen Erben und Nachkommen auch einfach extrem viel Arbeit und hat auch dann die Gefahr, dass es verloren geht. Das muss man auch ein bisschen mal auch einkalkulieren, dass mit manchen Sachen man auch, ja, man gestaltet sie kompliziert, dann sind sie vielleicht auch wieder kompliziert aufzulösen, dass man, wenn man einen Nachlass zu Lebzeiten schon strukturiert, vielleicht auch darauf achtet, nicht immer die 0,5% beste Verzinsung, sondern im Streitfall habe ich dann auch irgendwie jemand, habe ich auch einen Gerichtsstand, dass ich gegen die andere Seite vorgehen kann. Das ist nicht immer so selbstverständlich in unserer Welt heute, wo man wirklich per Knopfdruck auch ein Konto auf der anderen Seite der Welt eröffnen kann.
Du hast es anfangs kurz erwähnt, wenn ich jetzt ein Testament schreibe und ich vielleicht gar nicht so richtig weiß, wie das Erbrecht funktioniert, weil du hast am Anfang ja gesagt, man sollte erstmal gucken, wer ist vielleicht sowieso mein gesetzlicher Erbe. Manchmal manchmal ist das ganz klar, aber wenn irgendwie die Eltern noch leben und man einen Ehepartner hat und Kinder hat und noch Geschwister hat, wird es schon irgendwie auch für mich als Juristin irgendwie schwierig. Wer kriegt hier irgendwas? Vielleicht können wir das nochmal so ganz kurz umreißen, wie das so aussieht. Also selbst wenn ich zum Beispiel reinschreibe, ich möchte, dass meine beste Freundin meinen ganzen digitalen Nachlass bekommt oder überhaupt meinen ganzen Nachlass bekommt, was sagt denn das Gesetz dazu?
Also grundsätzlich natürlich ist anzuraten, dass man sich durchaus rechtlich beraten lässt, dass man zum am besten Fachanwalt für Erbrecht geht. Nicht alle Notare, es gibt ganz viele Notare, die ganz, ganz toll sind, aber es gibt auch viele Notare, die Erbrecht eher nebenbei machen und nicht so spezialisiert. Deshalb ist man beim Fachanwalt für Erbrecht auch für so eine Nachlassgestaltung richtig. Und vielleicht reicht das erste Gespräch, dass gesagt wird, okay, hier so und so sieht's aus und dann hat man eine Richtung und kann damit weiter selbst arbeiten. Oder man lässt das Testament der zügigen Verfügung durch den Fachanwalt entwerfen und schreibt es dann den Text, den man mit diesem entwickelt oder mit der Fachanwältin natürlich ab und hat dann ein wirklich gutes Testament. Wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, ja klar, er ist Fachanwalt, der will, dass die Leute zu ihm kommen. Natürlich können sie gerne zu mir kommen, aber wir sagen auch immer so, die Fachanwälte, die müssen auch nicht zu uns kommen.
Als kleiner Einwurf, ich bin ja auch Anwältin, das heißt, ich habe Erbrecht auch studiert. Im zweiten Staatsexamen wurde ich danach gefragt, aber das ist so viele Jahre her, ich habe absolut gar keine Ahnung, wer meine Erben sind, sogar als Volljuristin. Ich sage auch immer so, wenn Leute zu mir als Fachanwältin im IT-Recht zu mir kommen, sage ich ja auch, man geht ja mit einem Zahnproblem nicht zum Ohrenarzt, sondern man geht damit zum Zahnarzt. Und genauso ist es bei uns Juristen auch. Wir haben das vielleicht irgendwann mal vor 20 Jahren alles gelernt und gehabt, aber so richtig wissen wir es dann auch nicht mehr. Na, deswegen ist so ein Fachanwalt immer ganz gut.
Richtig. Und tatsächlich die schlimmsten Testamente sind die mit Halbwissen. Also es gibt so Leute, ja, ich war 10 Jahre Laienrichter, das finde ich super, wenn jemand sowas macht, das ist mir eine spannende Erfahrung. Aber wenn man dann meint, das so zu können, das sind oft dann die schwierigsten und schlechtesten Testamente, weil juristische Begriffe verwandt werden, aber nicht im korrekten Sinne. Wie gesagt, jeder kann sein Testament auch ohne Anwalt machen. Wir sagen immer, wir Anwälte verdienen an Streitigkeiten noch viel, viel besser als an so einer Gestaltung. Also diese Streitigkeiten und emotional muss ich sagen, möchte ich das jedem ersparen, dass er sich über Erbrechtsangelegenheiten vor Gericht streitet. Das dauert Jahre. Das ist eine irrsinnige seelische Belastung und ja, finanziell natürlich auch. Ist schade, wenn der Nachlass dann zum Teil zumindest dafür drauf geht, dass man das durchkämpfen muss. Also absolut hilfreich und sinnvoll, das so zu machen und sich da beraten zu lassen, ja, wie man eine ordentliche letztwillige Verfügung verfasst.
Ja, was kann dazu führen, wenn ich alles meiner besten Freundin vererbe, dass dann womöglich irgendjemand noch einen Pflichtteil hat? Ich weiß jetzt gar nicht, wer, ob meine Eltern dann auch was zu sagen hätten oder nur Ehepartner oder nur Kinder, keine Ahnung. Siehst du, da fängt es schon an, du, ich sehe dein Gesicht gerade,
also
du siehst sehr verzweifelt aus.
Nein, alles gut, alles gut. Also ich kann ja verraten, also alle deine Ehepartner hätten Ansprüche und also noch einen Schritt zurück, also Kinder sind pflichtteilsberechtigt. Wenn man seine Kinder nicht bedenkt im Testament, dann können die sagen, hallo, ich will meinen Mindestanteil in Geld. Bei Ehegatten ist das dasselbe. Bei Eltern, auch die haben Pflichtteilsanspruch. Das aber wiederum nur, wenn es keine Kinder gibt. Also das ist auch eine fiese Falle. Ehepaare ohne Kinder, die, wenn dann einer stirbt und die machen nichts, dann sind die Eltern des Verstorbenen sogar Miterben. Da gehört dem plötzlich ein Stückchen an der Immobilie.
Ziemliche Katastrophe.
Oder eine Kryptowährung. Und mit denen dann das zu erklären, also das ist schon für uns, glaube ich, nicht so einfach, alles zu verstehen. Und dann denen das oder deren gesetzlichen Betreuer. Also da lohnt sich schon gerade auch so kinderlosen Menschen, dass wenn die es nicht ihren Eltern hinterlassen wollen, dass man da was regelt. Andererseits natürlich Kinder, hat man minderjährige Kinder, auch nicht so einfach, denn ja, die werden dann vertreten, da hat man vielleicht das Familiengericht drin, will man vielleicht auch nicht. Das sind so alles Sachen, die man bedenken kann und muss und sollte. Und nochmal auf den digitalen Nachlass, da kann man tatsächlich natürlich überlegen, ob man den, wie gesagt, genau definiert, anderen Personen, Vertrauenspersonen zukommen lässt. auch wiederum da, denke ich, ist ein guter Ansatz zu sagen, okay, worum geht es mir? Geht es mir um meine persönlichen Angelegenheiten, Fotos, mein Instagram-Account, der jetzt nicht wirtschaftlich genutzt wird, aber einfach persönlich ist, Facebook etc.? Oder geht es mir um sowas Digitales wie Banken, Kryptowährung? Auch ein Amazon-Konto kann ja echt was wert sein oder irgendwelche anderen, wo man Filme gekauft hat. Das ist noch viel zu wenig bewusst. Da gibt es auch meines Erachtens wenig bis kaum Gerichtsentscheidungen, was ist. Neulich hatte ich Meilen von der Lufthansa im Nachlass und zwar richtig viele. Also was die sich da gewunden haben, und das ist nicht so möglich, dann da mal bei vielen Firmen überhaupt nochmal mit jemand persönlich zu sprechen. Wir haben es hinbekommen, diese Meilen auf einen der Erben zu übertragen, aber dass das zum Beispiel in Geld umgewandelt wird, aufgeteilt wird unter mehreren Erben, gar nicht so einfach. Und das sind geldwerte Angelegenheiten. Da sind manchmal ein paar hundert, paar tausend Euro dabei. Und das zu sichern, ist schon durchaus ein Gedanken wert.
Und vor allem, weil wir es ja immer mehr nutzen. Apropos, wir nutzen es immer mehr. Vielleicht hast du eine Idee, wie das in Zukunft aussehen könnte. Vielleicht kannst du uns so einen kleinen Ausblick geben.
Ja gut, also meine Glaskugel muss natürlich noch ein bisschen poliert werden. So ganz sicher kann ich es nicht sagen. Aber da ist tatsächlich das, was du zitierst hast, die Entscheidung aus Oldenburg, eine ganz spannende, richtungsweisende Angelegenheit, dass da jemand den gewerblichen Account, Instagram-Account von jemand anders weiter nutzen wollte. Denn wir wissen, ist ja klar, wenn man so ein paar tausend Follower hat, wo auch immer, dann ist das richtig Geld wert. Da sind Werbeeinnahmen, das macht schon Spaß. Und dass dann ein Erbe sagt, hey, ich will das vielleicht fortführen, das ist schon auch nicht fernliegend. Und warum auch nicht? Da hat jemand was geschaffen, einen Wert, eine Bekanntheit, eine Marke.
Ein Unternehmen im Grunde.
Das geht vor. Ja, genau. Das geht auch irgendwie weiter. Da gibt es aber noch ganz spannende Fragen zu klären. Also zum Beispiel hat Instagram hier eingewandt, ja, dann gibt sie sich vielleicht als der andere aus. Aber das hat die in dem Fall überhaupt nicht gemacht. Die hat ganz klar das gekennzeichnet, dass das der Remember-Account ist für den Verstorbenen. Und das muss man natürlich machen. Und der weitere Schritt wird dann die Frage, wie werden diese Unternehmen reagieren? Sagen die, okay, nee, wir wollen nicht, dass diese Accounts fortgeführt werden. Und wir machen das auf der Vertragsebene, die gibt es ja auch noch. Wir klicken ja immer ganz viel weg, da bist du als Datenschützerin, runzelst du wahrscheinlich die Stirn, was man da immer alles zustimmt und abgibt und so weiter. Klar, wir haben in Deutschland eine gerichtliche Kontrolle, da kann man gegen vorgehen, trotzdem, da man stimmt schon sehr viel zu. Und mal sehen, wie sich die allgemeinen Vertragsbedingungen und die Verträge mit diesen großen Anbietern entwickeln, was die da für Regeln aufstellen, ob man sowas weiter nutzen kann, wie man es weiter nutzen kann, ob die eingreifen können und ob das, was die dann aufstellen, wiederum auch hält. Das ist dann die nächste Sache. Dafür haben wir in Deutschland und Europa eine ganz gute Gerichtsbarkeit, die da auch durchaus kritisch raufguckt. Also da, denke ich, sind noch ganz spannende Fragen in unserer nicht allzu fernen Zukunft, die uns beschäftigen werden.
Jetzt komme ich zu meiner letzten Frage, die ich allen stelle. Was ist das so? Also Datensouveränität für dich?
Zweierlei. Einerseits irrsinnig wichtig. Ich habe natürlich auch Folgen aus deinem Podcast gehört und alle betonen, wie wichtig ihnen ihre eigene Datensouveränität ist. Andererseits sehe ich es auch oft so ein bisschen aus dem unternehmerischen Aspekt unter demjenigen, der was tut und wie oft wir da an Grenzen stoßen, wie viel wir auch immer machen müssen. Auch hier der Vorsorgeanwaltsverein, da haben wir auch uns datenschutzrechtlich geupdatet und das läuft gut. Das war aber ein großer Aufwand und bei manchen Sachen, denke ich, ist völlig richtig, muss man Mitgliederdaten, wenn die ausgetreten sind, dass man die auch irgendwann löscht, ist ein Gedanke, der absolut richtig ist. Ein paar andere Sachen, da denkt man sich, hat man einen sehr, sehr großen Aufwand, was eigentlich auch hinderlich sein kann. Also da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Das ist für mich nicht so eindeutig. Vieles ist dann doch durch den Datenschutz so hinderlich, auch in der Nachlassabwicklung, was wir teilweise da an Bürokratie sowohl hinsichtlich Geldwäsche als auch hinsichtlich dieser Angelegenheiten teilweise haben. Da kostet eine Nachlassabwicklung viel, viel, viel mehr Nerven und natürlich auch Geld, wenn wir immer höhere Anforderungen haben. Also ich sehe es als wichtig und weiter ein wichtiges Thema an, dass dann sichere Regelungen gefunden werden, die aber auch in der Praxis ohne zu viel Aufwand handhabbar bleiben.
Lieber Dietmar, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für unsere Folge. Ich danke dir vielmals.
Ich danke dir.
Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns auch sehr gerne eine gute Bewertung in eurer Lieblingspodcast-App. Ihr könnt uns zum Beispiel per E-Mail erreichen unter hallo@dasu.law. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.dasu.law. Zur Redaktion gehören Lynn Böttcher und Carina Filusch. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinders. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Das Who hatte Axel Jörs. Bei der Konzeptionierung unterstützte uns Susan Stone. Das Cover hat Elaine Baum gestaltet.